Ja, wir hatten gerade noch mal eine kurze Rekapitulation der Ereignisse vor über 500 Jahren erhalten. Wir haben gehört, wie vor 501 Jahren im deutschsprachigen Europa ein Dokument die Runde machte, das eigentlich nur dazu gedacht war, eine theologische Diskussion anzustoßen. Ja, da übte ein gewisser Augustinermönch und Universitätsprofessor scharfe Kritik an einer regionalen kirchlichen Praxis, dem Ablasshandel. Und er zeigte noch sehr vage eigentlich dessen theologische und praktische Konsequenzen auf. Ohne aber, auch das haben wir gehört, die Lehre der römisch-katholischen Kirche bereits frontal anzugreifen und in Frage zu stellen. Aber ja, auch das haben wir schon in der historischen Einleitung gehört. Völlig unbeabsichtigt hat Luther da doch eine Bombe gezündet. Ja, wenn auch die Wellen der Empörung im Establishment, im kirchlichen und politischen Establishment sich noch in Grenzen hielten, hatte das Dokument doch schon seinen Weg in die Gesellschaft gefunden. Und eben nachdem sich Luther nun genötigt sah, sich öffentlich zu erklären, nutzte er die Gelegenheit, um seinen damaligen Diskussionsbeitrag umfassend theologisch zu untermauern. Er musste sich also weiter vorwagen. Nicht mehr nur der Ablasshandel als solcher und seine Duldung, ja Förderung durch die kirchlichen Institutionen stand nun zur Diskussion, sondern das ganze Fundament, auf dem diese Praxis erst gedeihen konnte. Und wir sprechen heute über ein wichtiges Zeitdokument, das im Zuge dieser Generalkritik an der Lehre und Praxis der römischen Kirche entstanden war. Eben die Thesen Luthers zur Heidelberger Disputation. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Dokument überhaupt schon mal gelesen hat. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer dieses Dokument überhaupt kennt, denn es wurde ja nun schon vorgestellt. Es ist eigentlich schade, dass diese 28 theologischen Thesen in reformierten und reformatorischen Kreisen heute so wenig noch bekannt sind. Dabei tritt Luther in diesen Thesen viel deutlicher als der Reformator in Erscheinung, als noch in den Wittenberger Thesen von 1517. Und vor allem geht in ihnen die reformatorische Rechtfertigungslehre viel klarer und wohlbegründeter hervor. Ein Grund für diese Klarheit liegt wohl in der Tatsache, dass Luther in den Heidelberger Thesen anhand der Heiligen Schrift einige grundlegende Wahrheiten über die Sünde herausgearbeitet hat. Die ganze erste Hälfte dieser Thesen, in der, wenn man mal oberflächlich reinguckt, vordergründig von den Werken die Rede ist, die handelt eigentlich vom Wesen und von den Konsequenzen der Sünde. Erst wenn man im Licht der Bibel das Wesen der Sünde verstanden hat, kann man auch zu einer biblischen Erkenntnis der Rechtfertigung kommen. Und diesen so wichtigen Gedankengang, auch das haben wir im vorigen Vortrag schon gehört, den zeichnen Luthers Thesen eigentlich aufgrund ihres Aufbaus sehr gut nach. Damit sind wir nun beim Thema des jetzigen Vortrags angelangt. Der Titel im Programm ist ein recht undankbarer. Er lautet Sünde und Tod. Das klingt nicht besonders fröhlich, nicht besonders aufbauend und das ist es auch nicht. Die aufbauenden, die befreienden Themen, die muss ich den folgenden Referenten überlassen. Aber wir wollen jetzt versuchen, so wie damals Luther, eine gute Basis zu legen, damit wir Gottes Gnade und Gottes Liebe um die es dann später noch gehen wird, umso mehr schätzen und würdigen zu können. Ja, was ist eigentlich Sünde? In unserer heutigen Gesellschaft hat der Begriff Sünde eine sehr unverbindliche, ja fast schon spaßige Bedeutung angenommen. Als Sünde, ja, da gilt bestenfalls noch eine Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr. Oder der heimliche Griff in die Pralinenschachtel. Wir wollen uns bei der Begriffsbestimmung vom Wort Gottes leiten lassen. Der Begriff, der in unseren Bibeln mit Sünde übersetzt ist, bedeutet sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen so viel wie verfehlen. Also im Sinne von verfehlen eines Ziels. Um welches Ziel geht es da? Um das Ziel, zu dem Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. In den Worten unseres Heidelberger Katechismus hatte Gott den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet wahrhaft gerecht und heilig, damit er seinen Schöpfer recht erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Das war und ist die Berufung des Menschen in dieser Welt. Aber dieses Ziel seines Daseins hat der Mensch durch den Sündenfall verfehlt. Statt Gott ewig zu loben und zu preisen, das heißt in der Praxis ihn zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, stattdessen hasst der Mensch Gott und befindet sich in ständiger Auflehnung gegen ihn und seine Gebote. Der Apostel Johannes schreibt die Sünde darum an einer Stelle auch als Gesetzlosigkeit. Ja, im 1. Johannes 3, Vers 4 schreibt er: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Zielverfehlung, Auflehnung gegen Gott, Übertreten der Gebote Gottes, Gesetzlosigkeit. Das ist das Wesen der Sünde. Ja, was tut man mit einem Geschöpf, das nicht das tut, was es eigentlich tun sollte? Wir können diese Frage eigentlich auch aus eigener Anschauung beantworten. Zwar können wir als Menschen keine Dinge aus dem Nichts erschaffen, wie Gott es kann. Wir können nur etwas bereits Bestehendes umformen oder neu zusammenstellen. Aber was tun wir zum Beispiel mit einer Kaffeemaschine, die statt Kaffee zu brühen nur kaltes Wasser rauslässt? Was tun wir mit einer Software, die unsere Urlaubsfotos, statt sie zu verschönern, einfach löscht? Ja, wir könnten versuchen, die Sache irgendwie zu reparieren, aber oft werfen wir das fehlerhafte Produkt einfach weg. Es ist für unseren Zweck untauglich, es hat sein Ziel verfehlt. Gott hatte dem Menschen im Garten Eden eine Berufung und eine Warnung mit auf den Weg gegeben. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wenn wir das mal so lesen, was Gott den Menschen dort aufgetragen und geboten hat, war das nun wirklich keine große Einschränkung. Alles stand dem Menschen zur freien Verfügung. Er konnte von allen Bäumen essen. Er konnte im Garten arbeiten. Er konnte alle seine Gaben und seine Herrschaft über die Geschöpfe in den Dienst Gottes stellen und sein Leben zu Gottes Lob und Ehre führen. Nur dieser eine Baum, der war ihm verwehrt. Aber ja, ich meine, den brauchte er ja auch gar nicht. Der Mensch braucht nicht selbst herauszufinden, was gut und was böse ist. Gott sagt es ihm. Die Existenz dieses Baumes war eine Gehorsamsprüfung. Vertraut sich der Mensch Gott und seinem Wort an, um so in ewiger Gemeinschaft mit ihm zu leben? Oder vertraut er auf sich selbst und verlässt die Gemeinschaft mit Gott? Nun, die Schrift offenbart uns, was dann weiter geschah. Der Teufel in Person der Schlange stiftete Adam und Eva zur Sünde an, zum Ungehorsam, zum Gesetzesbruch, zur Zielverfehlung. Und so brachten sie selbst das Todesurteil über sich. Ja, der Mensch hat auf Anstiften des Teufels freiwillig Selbstmord begangen. Und darum sagt der Herr Jesus an einer Stelle über den Teufel, dass dieser ein Menschenmörder von Anfang an sei. Damals in Eden fing es an, als der Teufel den Menschen zum Selbstmord anstiftete, den dieser dann aus freien Stücken auch tatsächlich verübte. In diesem Moment verwirklichte sich diese sehr ernsthafte Drohung: An dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Adam fiel zwar nicht auf der Stelle tot um, aber trotzdem starb er. Denn durch seine Sünde hat er das Band des Bundes mit Gott zerbrochen. Er trennte sich von der Quelle seines Lebens ab. Ja, das ganze unmittelbare Geschehen danach, dieser bizarre Dialog in den Büschen des Gartens, die Ankündigung von Schweiß und Tränen, die Vertreibung in die Welt, sowie dann zahllose weitere Zeugnisse der Schrift und überhaupt die ganze Menschheitsgeschichte bis auf den heutigen Tag bestätigen diese Wahrheit. Die Menschheit ist durch den Fall Adams, ihres Hauptes, dem Tod unterworfen. Der Mensch ist von Gott getrennt. Er steht in seiner Sündernatur unter Gottes ewigem Zorn und Fluch. Er hat aufgrund der Sünde sein Ziel verfehlt und sein Existenzrecht in Gottes Gegenwart verwirkt. Und wie gesagt, das alles galt ja nicht nur für Adam selbst, sondern gilt für alle Menschen, weil Adam ihr Haupt und ihr Ursprung ist. Der Apostel Paulus macht das an einer Stelle im Römerbrief klar. Römer 5 ist es: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Sünde und Tod sind zu allen Menschen hindurchgedrungen. Sie sind Teil unserer Natur geworden. Und darum stellt derselbe Paulus an etwas früherer Stelle in Römer 3 fest: Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Diese von Adam ererbte Sünde, die nennt man in der Theologie gemeinhin Erbsünde. Ja, sie ist eine innerliche Korruption, eine innerliche Verderbtheit der menschlichen Natur, ein Hass, eine beständige Abkehr von Gott und seinen Geboten und stattdessen eine Liebe und beständige Hinwendung zur Sünde. Aus dieser schlechten Quelle sprudeln also zeitlebens die tatsächlich begangenen, die persönlichen Sünden. Ja, dem Kirchenvater Augustinus wird die Aussage zugeschrieben: Der Mensch ist nicht deshalb ein Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er Sünder ist. Er kann nicht anders, weil er seit dem Fall inhärent sündhaft und zur Sünde geneigt ist. Ja, es ist wie, als stehe der Mensch auf einer schiefen Ebene. Ja, und dadurch bringt der Mensch sowohl durch seine ererbte Anlage als auch durch seine eigenen Werke beständig den Zorn Gottes und das Todesurteil über sich. Naja, warum erzähle ich das hier alles? Das sind ja alles Tatsachen, die für Reformierte 500 Jahre nach der Reformation einigermaßen selbstverständlich sein sollten. Wenn wir uns mit der Heidelberger Disputation beschäftigen wollen, müssen wir doch die damalige theologische Situation berücksichtigen. Ja, in welcher theologischen Umwelt formulierte Luther seine reformatorischen Aussagen? Und warum wurden sie fast unverzüglich zur Ketzerei erklärt? Nun, weil sie sich gegen die damals übermächtige, die faktisch allein herrschende Lehre der römisch-katholischen Kirche richtete. Und deshalb wollen wir in einem zweiten Teil nun einen Blick auf die römische Lehre von Sünde und Tod werfen. Wir haben bereits den engen Zusammenhang zwischen der Erbsünde, der Neigung zur Sünde und den persönlichen, also den Tatsünden, hergestellt. Ja, die Sündhaftigkeit ist die schlechte Quelle oder Wurzel, aus der fortwährend schlechte Früchte hervorgehen. Die römische Kirche, die löst in ihrer Lehre diesen engen Zusammenhang einigermaßen auf. Sie unterscheidet recht deutlich zwischen drei Konzepten: der Erbsünde, der Neigung zur Sünde und der tatsächlich begangenen Sünde. Und die tatsächlich begangene Sünde wird dann auch noch in zwei Kategorien eingeteilt. Die römische Kirche sieht auch in der Sünde keine völlige Verderbnis der menschlichen Natur, sondern vielmehr eine Verletzung, einen Mangel. Damit folgt sie teilweise dem spätantiken Irrlehrer Pelagius nach. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von Pelagius gehört hat. Der hat gemeint, oder zumindest seine Anhänger haben das dann so verbreitet: die Sünde ist nicht von Adam auf alle Menschen übergegangen, sondern sei vielmehr eine schlechte Angewohnheit und ursächlich sei sie auf Nachahmung zurückzuführen. Natürlich wurde diese Lehre verurteilt und innerhalb der römischen Kirche ist sie offiziell immer verurteilt geblieben. Aber dennoch hat sich eine abgeschwächte Form, so eine halbe Lehre des Pelagius, Semi-Pelagianismus, weitgehend durchgesetzt. Demnach ist die Erbsünde keine völlige Verderbnis der menschlichen Natur, auch keine persönliche Schuld, sondern nur mehr ein Mangel an Gerechtigkeit und Heiligkeit. So heißt es im Katechismus der katholischen Kirche. Die dem Menschen innewohnende Neigung zur Sünde, man spricht da fachmännisch von der Konkupiszenz, die liegt zwar im Fall Adams begründet, aber die müsse man dennoch von der eigentlichen Erbsünde losgelöst betrachten. Und diese Neigung ist an sich auch nicht Sünde. Und schließlich bedeutet diese Neigung nicht, dass der Mensch auch tatsächlich sündige oder gar sündigen müsse, sondern er könne dieser Neigung mit einiger Anstrengung und Hilfe auch widerstehen. Ja, nach dieser Erklärung können wir schon sehr gut nachvollziehen, warum es dem Menschen gemäß römischer Lehre durchaus möglich sein kann, gute Werke zu vollbringen und Verdienste bei Gott zu sammeln. Aber bleiben wir mal noch ein wenig bei den einzelnen Konzepten, um zu sehen, wie sie sich auf die römische Rechtfertigungslehre auswirken. Aber ich werde das Thema nur anschneiden, um nicht allfälligen späteren Referaten vorzugreifen. Also die Frage, die sich ja offensichtlich jeder stellt, egal ob er nun Katholik oder Pelagianer oder Lutheraner oder Reformierter ist, ist die Frage nach dem Heil, oder? Wie kommt der Mensch aus dem Zustand der Sünde und Schuld egal wie schwerwiegend man ihn nun einschätzt, aus dem Zustand der Gottesferne wieder in Gottes Gunst und Gegenwart. Die Lehre des Pelagius könnte man so zusammenfassen: Folge nicht länger den schlechten Vorbildern in deiner Umgebung nach, sondern orientiere dich an dem Verhalten, das Jesus Christus vorgelebt hat. Das klingt irgendwie bekannt, oder? Das ist nicht nur eine frühe antichristliche, sondern durchaus auch eine moderne postchristliche Überzeugung. Im römischen Katholizismus will man begreiflicherweise nicht so weit gehen. Man hat ja durchaus ein Konzept von Sünde und Versöhnung. Und dabei gibt es nun eine Art Stufensystem. Zunächst muss mal mit der Erbsünde gebrochen werden. Und das geschieht gemäß römischer Lehre durch die Taufe. Im Sakrament der Taufe sieht man eine heilsspendende Maßnahme. Ja, durch die Taufe wird der Mensch aufgrund der Verdienste Christi natürlich tatsächlich von der Erbsünde befreit. Auch das kann man alles nachlesen im katholischen Katechismus. Ja, wenn man sozusagen eine Schuldenrechnung aufmacht, dann könnte man davon sprechen, dass der Mensch nach der Taufe wieder bei Null anfängt. Oder etwas zugespitzt formuliert: unmittelbar nach der Taufe ist der Mensch vollkommen gerecht gemacht und kann seine Errettung sicher sein. Aus diesem Grund ist der physische Vorgang der Taufe auch so wichtig. Deshalb gibt es zum Beispiel im römischen Katholizismus immer noch den Brauch der Nottaufe, ja, an sehr schwächlichen Neugeborenen. Wenn ein Kind in Lebensgefahr ist und man nicht auf die ordnungsgemäße Taufe durch den Priester warten kann, dann wird das Sakrament der Taufe zum Beispiel von der Hebamme gespendet. Eben, um die Erbsünde zu tilgen und dem totgeweihten Kind den Eingang in den Himmel zu ermöglichen. Deshalb gab es übrigens auch die sogenannten Zwangstaufen in der katholischen Mission in der frühen Neuzeit. Da spielten keine Unterdrückungsfantasien eine Rolle, wie man heute meint, sondern das wurde als ein notwendiger Liebesdienst an den Täuflingen angesehen. Denn erst durch die Taufe, so die Lehre, wird der Mensch ja die Erbsünde los und erhält die Möglichkeit, errettet und selig zu werden. Ja, jetzt hat man die Erbsünde mal erledigt. Aber jetzt bleibt immer noch diese Neigung zur Sünde im Menschen, gemäß römischer Lehre. Und aus dieser Neigung können dann auch wirkliche Sünden entspringen. Und bei diesen wirklichen Sünden unterscheidet die römische Lehre zwei schwere Grade: die lässlichen Sünden und die Todsünden. Als lässliche Sünden werden Sünden bezeichnet, bei der der Mensch die in ihn eingegossene Liebe zu Gott vorübergehend beschädigt, aber nicht zerstört. Ja, es ist wie eine kurze Trübung des Verhältnisses zu Gott. Im Gegensatz dazu ist eine Todsünde ein vorsätzlicher, ein schwerwiegender Verstoß gegen Gottes Gesetz. Und durch diese Sünde fällt der Mensch aus dem Stand der Gnade und geht, sofern keine Versöhnung erfolgt, ewig verloren. Also wenn man den Begriff Todsünde hört, dann fällt einem sofort die Deutung in der heutigen Populärliteratur ein und die Rede von den sogenannten sieben Todsünden. Die gibt es nicht, auch nicht in der römischen Lehre. Dort spricht man von sieben sogenannten Lastern oder sieben Hauptsünden. Und die können sich auch zu Todsünden auswachsen, aber Todsünden sind ganz allgemein schwere, bewusste Sünden, die den Menschen aus dem Stand der Gnade fallen lassen gemäß römischer Lehre. Nun ja, auch aus diesem Sündenzustand kann der Mensch durch die Vermittlung der Kirche wieder mit Gott ins Reine kommen. Auch dafür gibt es ein Sakrament, nämlich das Sakrament der Buße. Und Buße, das meint nicht die Buße, die Luther in den 95 Thesen angesprochen hatte, sondern das heißt in der Praxis die Ohrenbeichte und die anschließend zugesprochene Sündenvergebung durch den Priester. Dadurch wird der Getaufte wieder mit Gott versöhnt. Er wird mit Gott versöhnt, aber diese Versöhnung muss keine vollständige Reinigung von Sünde, keine vollständige Tilgung der Schuld bedeuten. Es kann immer noch Schuld am Menschen haften bleiben. Auch für diese Fälle gibt es eine Lösung. Dann muss die Seele des Menschen, nämlich gemäß römischer Lehre, nach dem Tod noch ins Fegefeuer. Und im Fegefeuer wird sie dann geläutert, bevor sie in den Himmel eingehen kann. Und auch diese Läuterung im Fegefeuer kann man wiederum umgehen. Also das System ist wirklich sehr kompliziert. Indem man einen Ablass erwirbt. Ja, das war ja der große Anlass des Ablasshandels Anfang des 16. Jahrhunderts. Verkürze deine Zeit im Fegefeuer. Hol deine Verwandten aus dem Fegefeuer. Kauf einen Ablass. Ja? Und Ablass bedeutet, dass man einen Anteil an dem Schatz der Verdienste erhält, die Christus selbst und die zahllosen Heiligen in ihrem Leben erworben haben. Und mit diesem Ablass kann man dann eine verbliebene Schuld durch einen Gegenwert an guten Werken quasi tilgen. Aus römischer Sicht kann ein Mensch also Verdienste erwerben, indem er an Gottes Gnadenhandeln sozusagen mitwirkt. Und auch wenn offiziell bestritten wird, dass es sich dabei um genuin menschliche Verdienste handelt und man diese natürlich Gott zuschreibt, bleibt doch die Lehre stehen, dass der Mensch durch Gebete und gute Werke nicht nur sein eigenes Heil wirken kann, sondern auch den Schatz des Ablasses füllen kann und damit über seinen Tod hinaus zum Heil anderer Menschen beitragen könne. Und es ist sehr interessant, dass nur nebenbei diese Erklärung, die ist auch aus dem katholischen Katechismus, dieser Abschnitt steht bei der Erklärung zum Glaubensartikel über die Gemeinschaft der Heiligen. Ja, die Lehre vom Ablass ist dort in diesem Kapitel dargestellt. So, jetzt haben wir die biblische Sicht zum Thema Sünde und Tod wiederholt. Wir haben einige Aspekte der römisch-katholischen Lehre kennengelernt. Und jetzt stehen wir möglicherweise vor einem Rätsel. Obwohl wir jetzt nur einen ganz kleinen, wenn natürlich auch wichtigen Teil des theologischen Spektrums beleuchtet haben, sind uns schon so viele eklatante Widersprüche aufgefallen, dass wir kaum verstehen können, warum erst ein unscheinbarer Mann wie Martin Luther aus der sächsischen Provinz kommen musste, um dies in die Öffentlichkeit zu tragen und damit eine breite Reformationsbewegung anzustoßen. Warum nicht schon viel früher? Wir müssen immer bedenken, dass Reformation nie ein Werk des Menschen ist, sondern immer ein Werk Gottes. Und Gott hat in seiner Langmut und in seiner Weisheit die Dinge so gelenkt, wie sie sich dann schließlich entfaltet haben. Es gab durchaus auch schon vorher reformatorische Ansätze. Ich erinnere zum Beispiel an Jan Hus, der Anfang des 15. Jahrhunderts in Prag wirkte, den auch Luther sehr schätzte. Aber erst gegen Anfang des 16. Jahrhunderts waren nach Gottes Vorsehung die theologischen, die gesellschaftlichen, die politischen und nicht zuletzt auch die technologischen Voraussetzungen gegeben, um der Kirchenreformation wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Welche Argumente brachte Luther in der Heidelberger Disputation vor? Wie begründete er seine vermeintlich neue Lehre? Wie es sich für einen Professor der Theologie gehört. Mit unwiderlegbaren Zeugnissen aus der Heiligen Schrift, ergänzt mit Erläuterungen aus der theologischen Literatur, alles verknüpft mit Vernunft und strenger Logik und angereichert mit einem Schuss Polemik. Ja, solch einen Stil wünscht man sich für heutige Debatten auch, nicht nur im Bereich der Theologie. Wo wird heute noch die Wahrheit im Wort Gottes gesucht? Wo sind Argumente überhaupt noch vernünftig nachvollziehbar? Und wer bringt in der heutigen Empörungskultur noch den Mut zur Polemik auf, also zur argumentativen Streitkunst? Ja, wir kennen Martin Luther. Ne? Der nahm kein Blatt vor den Mund. Warum nicht? Weil er sich bestätigt sah durch das Zeugnis der Bibel. Und gleich in seiner ersten These stürzt er das ganze Rechtfertigungskonzept der römischen Kirche um. Was sagt er da? Das Gesetz Gottes, die heilsamste Lehre des Lebens, kann den Menschen nicht zur Gerechtigkeit bringen. Es ist ihm vielmehr ein Hindernis auf dem Weg dazu. Die Werke des Gesetzes, ja, die können den Menschen keineswegs gerecht machen. Im Gegenteil, das Gesetz hält uns fortwährend die Drohung des Gerichts vor Augen. Es deckt unsere Sünde und unsere Schuld auf und klagt uns an. Darum nennt der Apostel Paulus es in Römer 8 ein Gesetz der Sünde und des Todes. Und es sei durch das Fleisch kraftlos. Und wenn schon die Werke des Gesetzes kraftlos sind, wie viel mehr dann die Werke aus eigenem Gutdünken? Und daraus schließt die dritte These dann sehr bestimmt. Die Werke der Menschen, wenn sie auch noch so sehr in die Augen fallen und gut zu sein scheinen, müssen doch als Todsünden gelten. Todsünden. Den Begriff, den die römische Kirche für eine Sündenart unter mehreren, wenn auch für eine besonders schwerwiegende, benutzt. Diesen Begriff wendet der Reformator konsequent auf alle Menschenwerke an. Das gilt für alle Werke und für alle Menschen. Also auch für die Werke der sogenannten Heiligen, die angeblich den Schatz des Ablasses füllen sollen. Auch die Werke der Heiligen retten nicht. Sie retten nicht die Heiligen selbst, sie retten noch viel weniger andere Menschen. Und die These 13, vielleicht eine der zentralsten Thesen dieses Dokuments, liefert die Begründung. Der freie Wille nach dem Sündenfall ist nur noch eine Bezeichnung. Und wenn er tut, so viel ihm möglich ist, tut er Todsünde. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass Luther öffentlich über den sogenannten freien Willen spricht. Oder besser den unfreien Willen. Ja? Und hier laufen wieder alle Konzepte zusammen, über die wir vorhin gesprochen haben. Nicht? Die Erbsünde, die Neigung zur Sünde und die Sünde der Tat. Der Mensch ist eben nicht frei in der Wahl seiner Werke. Er ist nicht neutral, sodass er sich für das Gute oder das Böse entscheiden könne. Das war vor dem Sündenfall so. Seiner ursprünglichen Bestimmung nach war der Wille frei zum Guten. Aber seither herrscht die Sünde über den Menschen, sodass sein Wille tatsächlich nur noch zum Bösen geneigt ist. Er tut aus sich heraus nur Todsünde und die führt unweigerlich ins Verderben. Es wird recht schnell klar, worauf Luthers Argumentation hinauslaufen muss. Der Mensch ist unfähig, sich selbst zu erlösen. Denn er ist durch und durch Sünder, er ist dem Tod verfallen und kann darum nur Todsünde tun. Er kann Gott nicht gefallen, er kann keinerlei Verdienste erwerben. Rettung muss von außen zum Menschen kommen. Aber darüber hören wir auch mehr in den nächsten Referaten. Für den Augenblick wollen wir mit ein paar Versen aus dem Psalm 32 abschließen, die auch Luther in seiner Argumentation verwendete, um zu belegen, dass sich alle Menschen, auch die Allerheiligsten, in der gleichen prekären Lage befinden, dass aber auch alle eine Hoffnung teilen dürfen. Psalm 32 ab Vers 5: Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel.